etwas leerere Reihen hier vorne, ist sowieso immer leer. Ihr dürft übrigens hier vorne in den ersten beiden Reihen sitzen. Das ist richtig, sind richtig super Plätze. Viele sind gerade zu Hause. Wir haben ja ganz viele, auch junge Leute abends, und die sind natürlich jetzt in den Weihnachtsferien und genießen die Zeit mit der Familie oder wo auch immer. Ich habe heute so ein Zwischending, also zwischen Heiligabend und Silvester, wir finden uns ja noch dazwischen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich sind das immer so Wechselbäder der Gefühle. Heiligabend, Silvester. Ich habe euch das mal in Form von so zwei Bildern mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja. Wir kommen jetzt gerade noch von Heiligabend, besinnlich, ruhig, rückblickend, stille Nacht und dann Silvester. Ihr habt wahrscheinlich, die meisten von euch haben schon Pläne gemacht. Aber ich weiß, viele machen erst die Pläne bis an zur letzten Minute, ob es irgendwo noch mehr gibt, ob irgendwo noch mehr die Post abgeht. Ja. Schlaflose Nacht, vorausblickend, laut, hektisch, es sei denn, ihr seid mal so alt wie ich, dann geht ihr um 11 ins Bett und so und was. Ja, aber für mich sind das immer so Dinge, so wie Feuer und Wasser. Heute Mittag stehe ich auf der Kreuzung oben am Pragsattel und da steht, wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, denke ich. Naja, okay, die Werbung da oben, wir kennen diesen Monitor, die stimmt auch nicht mehr ganz, die muss auch nochmal überarbeitet werden. Das kommt einem schon so lang vor. Ja. Da steht zwar noch der Weihnachtsbaum und die Kerzen brennen auch immer noch seit Heiligabend, aber irgendwie ist das völlig was anderes. Und das schauen wir uns heute Abend in unserem Text an. In unserem Text geht es nämlich auch um eigentlich totale Widersprüche. Wir beschäftigen uns heute Abend nochmal mit diesem heiligen Paar. Ja, ihr kennt sie, Maria und Josef mit dem Jesuskind. Aber sie sind nicht mehr in der Krippe. Sie sind nämlich weitergezogen. Und das, was wir heute Abend sehen, das ist so weit weg von diesem linken Bild, was so Idylle vermittelt. Und es geht in eine völlig andere Richtung. Und ihr dürft mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 2. Und wir lesen das mal gemeinsam, diesen Text. Und in diesem Text, der ist beschrieben bei mir mit Flucht nach Ägypten, Kindermord zu Bethlehem, Rückkehr aus Ägypten. Also ihr merkt, das hat schon, ist schon ein bisschen anders wie da in dem Krippelein da drin. Und da gibt es eigentlich zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist nämlich Gottes Perspektive. Und die haben wir eigentlich auch, wenn wir die Bibel lesen, weil wir kennen ja den Anfang der Geschichte und wir kennen das Ende der Geschichte. Das passt irgendwie alles. Wir lesen Erklärungen dazu, wieso, weshalb, warum das alles passiert ist. Aber das hatten Maria und Josef nicht. Ich möchte deshalb heute auch mal die Perspektive von diesen beiden einnehmen, von dieser jungen Familie, die das hier erleben. Und ich hoffe, es gelingt, dass du dich da reinversetzen kannst und vielleicht deine eigene Perspektive so ein bisschen auch mit reinnimmst in 2018, wie das vergangene Jahr lief und wie das neue Jahr laufen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir beginnen mit dem Vers 13, Matthäus Kapitel 2, Vers 13. Da steht, als sie, die Weisen, aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum. Und du denkst so, ah, es geht weiter. Ja? Also Josef hat ja öfters mal Engelserscheinungen gehabt, Maria auch. Und dann sangen sie da im großen Chor da und es geht weiter. Und der Engel spricht wieder. Und er spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es, was zu machen? Umzubringen. Und ich meine, die müssen doch gedacht haben, wie jetzt, Engelchöre, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Wie, da kommen die Weißen aus dem Morgenland, überreichen Gold, Weihrauch und Myrrhe und Gott sagt, hier ist Immanuel, Gott mit uns. Sie halten Gott in den Händen und jetzt kommt der Engel und sagt, flieht? Ich meine, passt das in euer Gottesbild rein? Gott schickt einen Engel und sagt, ich habe die Kontrolle verloren, ihr müsst fliehen, Herodes will euch umbringen, will Gott umbringen. Irgendwie ist das komisch, oder? Keine Ahnung, ob Maria und Josef das so gedacht haben, aber sie handeln. Es heißt im Vers 14, er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Was bleibt uns anders übrig? Wir müssen fliehen. In der Nacht. Naja, vielleicht handelt Gott ja, oder? Sie kommen nach Ägypten an und da kommt wieder ein Engel und sagt, hey, heute Nacht hat den Herodes einen Blitz getroffen, du kannst wieder zurückkommen. Das war nur mal so ein kleiner Umweg. Oder vielleicht gibt es ja einen Josef II. Ihr kennt ja die Geschichte von Josef, oder? Josef musste ja auch damals nach Ägypten gehen und er hat das Volk Israel gerettet. Vielleicht ist das ja irgendwie so ein Umweg. Aber nichts passiert. Sie bleiben in Ägypten als Flüchtlinge. Da klingelt es bei uns, oder? Nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie im vergangenen Jahr weltweit. Und Flüchtling zu sein, ist nicht unbedingt was Glorreiches. Sie waren Flüchtlinge und sie blieben in dem Status geduldet in Ägypten. Wir wissen nicht genau, wie lange. Keine Woche, kein Monat, keine 3 Monate, kein Jahr. Manche sprechen von 2 bis 7 Jahre, wir wissen es nicht genau. Sie bleiben da, nichts passiert. Sie halten Immanuel, Gott mit uns in ihren Händen und es passiert nichts. Das ist ihr Zustand gewesen. Vers 15 heißt es jetzt hier, und er war dort bis zum Tod des Herodes, oder die Familie war dort bis zum Tod des Herodes. Achtung, 3-mal finden wir das jetzt in diesem Text. Das ist jetzt wieder die göttliche Perspektive, die du jetzt einnehmen darfst, die Josef und Maria nicht hatten, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nebenbei, das ist auch wieder so ein Trick, ich sage es mal so salopp, ein Trick, den Gott gehabt hat, ja, dass kein Mensch damals verstanden hatte, was da in dieser Prophezeiung geschrieben war im Alten Testament. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, aber Gott hatte diesen Plan gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt Catch Me If You Can. Hat die von jemand von euch mal gehört? Oder? Hey, die müsst ihr unbedingt hören. Nicht, weil ich die Predigt gehalten habe, sondern ich finde die super, super wichtig. Geht mal auf YouTube, auf unsere 1000 Kanäle im Internet, auf unsere Homepage. Ganz, ganz wichtige Predigt über den Stammbaum Jesu. Da wird das auch alles nochmal erklärt. Okay, wir machen einen kurzen Rückblick. In der Zeit, wo die nach Ägypten fliehen, heißt es im Vers 16, da ergrimmte Herodes sehr, also das war dieser lokale Herrscher da gewesen, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Jungen töten. Babys, Kinder, bis 2 Jahre. Alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau geforscht hatte. Sie waren vermutlich 2 Jahre unterwegs, also hat er sich gesagt, okay, alle Kinder, alle Jungs, 2 Jahre drunter, alle umbringen, dann habe ich sie, dann habe ich diesen Jesus auch mit, diesen Emmanuel. Da wurde erfüllt, das zweite Mal, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, das findet ihr in Jeremia 31, Vers 15, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden. Rama, kurze Erklärung, lag in der Nähe von Bethlehem. Und diese Prophezeiung, die damals der Jeremia ausgesprochen hatte, die war doppelt. Die galt nämlich einmal auf diese Situation herbezogen, aber auch etwas näher auf die Situation der Juden damals, bevor sie in Gefangenschaft geführt wurden. Nämlich Rama war das Deportationszentrum. Ja, Deportation, da klingelt es, Deportation und Juden. Die wurden dort gesammelt, Sammellager, und wurden nach Babylon abtransportiert. Und da war viel Not, viel Schreien. Das war die erste Erfüllung dieser Prophezeiung. Die zweite ereignet sich hier. Weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder. Rahel ist immer ein Synonym für jüdische Mütter. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Aus dieser stillen Nacht, ja, ich zeige euch das Bildchen da nochmal, aus dieser stillen, idyllischen Nacht da links, oder eine Nacht mit bitteren Tränen und Schreien. Wie grausam. Auch hier wieder, denk zurück an die Predigt, Catch Me If You Can. Das ist Satan. Satan kam, um zu zerstören. Der Teufel ist aus, kaputt zu machen. Das Böse will zerstören. Und in erster Linie natürlich diesen Erlöser, weil Satan um alles in der Welt verhindern wollte, dass 2000 Jahre später, am 24. Dezember 2018, wir hier zusammensitzen und können hier eine Predigt hören, halten und können auf Gottes Wort hören, können sagen, hey, Satan ist besiegt. Das wollte er verhindern. Und deswegen setzt er hier alles dran. Übrigens sagte man damals, besser ein Schwein des Herodes als dessen Kinder. Er hat seine Kinder abgemurkst, er hat seine Frau abgemurkst. Das war ein furchtbarer Typ. Der Teufel hat von ihm Besitz genommen. Man kann wirklich sagen, das war so ein zweiter Hitler gewesen. Und das passiert, wenn der Teufel Besitz nimmt von einem Menschen. Und das Schlimmste hier, das Grausamste, was es gibt, sich an unschuldige Kinder zu vergreifen. Und ich werde immer mal so ab und zu ein kleines Highlight bringen, so im vergangenen Jahr. Ich habe gestern die neuesten Zahlen gesehen. 2018 wurden über 100.000 Babys im Mutterleib ermordet in unserem Land. In unserer Kultur, wo man jede Laus schützt, jede Baumlaus und alles, aber da werden Babys im Mutterleib abgeschlachtet. Und ich weiß nicht, ob ihr das, diesen Beschluss oder diese Vorlage kennt, die jetzt ins Parlament kam, dass bis zum 9. Monat ein Baby weggemacht werden darf. Das ist noch nicht umgesetzt, aber das ist ein Weg, auf dem wir sind. Also sobald dieses Kind auf der Welt ist, da wird alles getan, um dieses Leben zu retten, aber wenn es noch im Bauch der Mutter ist, ist es noch kein Leben. In dieser Zeit leben wir. Und das ist nichts anderes, was Herodes gemacht hat. Das mal nur so nebenbei. Grundsätzlich denke ich auch hier, das lastet auf Maria und Josef. Sie müssen sich ja eine Frage gefallen lassen. Stell dir vor, Maria und Josef wären nicht in Bethlehem gewesen. Dann hätte es vielleicht diesen Kindermord nicht gegeben. Auch das lastet auf ihn. Also, die Zeit plätschert dahin als Flüchtlinge mit dem Status geduldet und sicher knapp am Existenzlimit. Und nach Jahren heißt es jetzt im Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Endlich ist der Spuk vorbei. Endlich, er kommt nach Jerusalem und sie warten alle schon da drauf. Sie haben gehört, Engel hat zu den Priestern und so weiter gesprochen. Herodes ist tot, Immanuel, Gott mit uns, wird eingesetzt, wird auf den Thron Israels gehoben und alle waren happy. So haben sie sich das vielleicht vorgestellt. Aber sie kommen nach Jerusalem und der Engel hat ja gesagt, die Feinde sind weg, nichts mehr passiert. Aber sie werden nicht mit Pauken und Trompeten empfangen, sondern es heißt im Vers 22, als Josef aber hörte, dass Archelaus, und das war wirklich ein Archelaus gewesen, über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Er muss sich gefragt, ja, Moment mal, der Engel hat gesagt, ihr könnt zurückgehen, läuft. Und sie kommen nach Judäa und sie hören von Archelaus. Und der war nicht nur brutal, der war auch noch dumm obendrauf. Er war wirklich ein Vollpfosten, wenn man das heute so schön sagen würde. Das war so ein Vollpfosten, dass selbst die Römer ihn nach einer kurzen Zeit wieder abgesetzt haben. So, und da steht jetzt Josef, da steht Maria, da halten sie Immanuel, Jesus, Gott mit uns in ihren Armen. Und was machen sie jetzt? Sie flehen wieder zu Gott und es heißt im Vers 22, und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Warum Nazareth? Nazareth, völlig isoliert vom Kernland. Ja, muss ich das so vorstellen, hier ist Judäa, das ist so das Kernland mit Jerusalem und dann ist Samaria dazwischen. Da gingen die Israeliten gar nicht durch, so schlimm war das, so heidnisch war das für sie. Sie mussten einen riesen Bogen machen und oben gab es nochmal Nazareth, da lebten dann auch noch ein paar Juden. Und dahin gingen sie, sozusagen auf einer Anweisung Gottes. Das war für Josef so, wie wenn du, ich weiß nicht, hier Schwabe seit 10 Generationen, Spätzle liebend, beim Daimler schaffen, das ist ja so ein richtiger Schwabe, VfB-Fan vielleicht noch. Und du bekommst heute Nacht von Gott gesagt, pack dein Köfferlein, geh nach Zwickau und such dir einen Job.
Kommt jemand hier aus Zwickau? Nein, das ist mal so ein Vergleich, ja. Halt. Mein Zwickau ist zum Beispiel Stuttgart. Versteht ihr? Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Versteht ihr das? Nein. Gut. Jetzt geht er dahin und kommt nach Nazareth. Über Nazareth heißt es, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Johannes 1, Vers 16 steht das. Und dann heißt es wieder im Vers 23, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazaräer genannt werden. Das war sehr verwirrend für den Teufel, den Messias zu outen. Jetzt haben wir nämlich schon drei Städte. Ist euch das aufgefallen? In Micha 5, Vers 1 war die Verheißung, und du Bethlehem, aus dir wird mir der hervorgehende Herrscher über Israel sein soll. In Hosea 11, Vers 1 steht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und in Jesaja 11, Vers 1 ist vom Spross die Rede abgeleitet, er wird Nazaräer genannt werden. Und der Teufel muss sich sagen, ja wo denn jetzt? Ja wo ist er denn jetzt? In Bethlehem? In Ägypten? In Nazareth? Wo muss ich suchen? Wir wissen es, wir haben die Auflösung hier. Wir lernen aus dieser Geschichte, oder ich lerne aus dieser Geschichte, zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt, das Böse war, ist und bleibt. Das passt jetzt gut zu 2018 und 2019. Und der zweite Punkt ist, Gott war, ist und bleibt in Kontrolle. Und das erste schauen wir uns mal an, hier. Das Böse war, ist und bleibt. Das ist schlimm für diese junge Familie, hin und her geschubst zu werden. Nicht zu wissen, wie sie den nächsten Tag erleben können. Was soll das, Gott? Du hast uns doch versprochen, du hast doch gesagt, dass du hast uns doch auserwählt. Wir haben diese starken Engelbegegnungen gehabt, dann waren die Engelherde, das hat alles so super angefangen. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, wie es dieser Familie ging über die Jahre, wo sie da in Ägypten rumkurven und dann nachher nach Zwickau ziehen müssen und alles? Ja? Ich meine, was muss in ihnen vorgegangen sein? Über Jahre dann schwer arbeiten müssen. Ich meine, Jesus hat einen Handwerksberuf gelernt. Ist jemand von euch Handwerker? Wenig, oder? Wenig Handwerker unter uns. Der hat richtig angepackt. Der hat übrigens Muckis gehabt. Ja? Der musste nicht ein Fitnessstudio laufen. Laut Passion Christi, dem Film, hat er den Tisch erfunden. Ich weiß nicht, ob er das... Okay, das war am Rand. Ich glaube es nicht ganz, aber genau. Und jetzt mal zu dir. Und hier schlage ich jetzt mal den Bogen zu dir. Hier stehst du, 2018 liegt hinter dir, 2019 liegt vor dir. Daniel hat eben gefragt, wie war dein Jahr? Wie war dein Jahr? Beantworte das einfach mal für dich. Vielleicht hast du echt ein mega gutes Jahr gehabt. Aber vielleicht hast du auch ein schwieriges Jahr gehabt. Vielleicht gab es unerklärliche Dinge. Vielleicht steckst du mitten im Sumpf und fragst dich, ob Gott noch die Kontrolle hat. Vielleicht hast du den Eindruck, dass das Böse wirklich viel stärker war. Vielleicht hast du auch dein Schicksal selbst in die Hand genommen. Du hast gesagt, ich habe jetzt so viel gebetet, es bringt sowieso nichts, ich muss selbst entscheiden. Vielleicht hast du auf eine bestimmte Karte gesetzt und es hat nicht funktioniert. Vielleicht bist du auch enttäuscht von Gott. Oder vielleicht hat dich das mega frustriert, hier diese Predigtserie mitzuerleben. Immanuel, Gott mit uns, ja, wo man dann so Dinge erzählt, wie man Gott erlebt und so weiter. Oder wo Friedemann hier gestanden hat und hat darüber gesprochen, über Gold, Weihrauch und Myrrhe, was das bedeutet für unser geistliches Leben. Und du sagst, hey, ich erlebe das aber nicht. Warum erleben die anderen das? Warum war mein Jahr so schlecht? Vielleicht müssen wir da was im Blick auf unser Gottesbild korrigieren. Und das ist mir, auf unsere Theologie würde ich jetzt mal sagen. Im Blick auf unsere Theologie was korrigieren. Und das ist mir wichtig. Manche Christen haben so eine Schlagersong-Theologie. Kennt ihr die? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde deutsche Schlager in der Regel furchtbar. Ich habe mal euch einen Satz mitgebracht von Helene Fischer. Nicht, dass ihr denkt, dass ich sowas höre. Ich habe das gegoogelt. Sie singt zum Beispiel: Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit, pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist so perfekt. Aus welchem Lied stammt das? Atemlos. Heute Morgen sagten mir Leute: Warum hast du das denn nicht mal angestimmt? Das hätten bestimmt alle mitgesungen. Ja. Und es sind so viele bescheuerte Texte. Aber diese Texte, die sind alle, weißt du, immer so super, es läuft alles gut. Und ich denke, manchmal ist unsere Theologie auch so. Wir denken, hey, wenn wir mit Jesus, mit Gott unterwegs sind, dass es alles läuft glatt. Früher gab es mal ein Lied, das haben wir in der Sonntagsschule gesungen. Welch ein Jubel, welch ein Freude, alle Tage Sonnenschein. Ich wollte es mal hier einführen, aber die Worshipper haben mir das verboten. Ist auch gut so. Nein, ich habe euch zum Beispiel mal anderen, mein Sohn, der Lukas, der hat mir eine CD geschenkt von Amy McDonald. Sie singt da ganz was anderes. Sie singt: After the sun always comes the rain, followed by hurt and pain. After the light comes the dark. After the love comes the breaking of my heart. Das ist oft Realität, oder? Mal ganz ehrlich, ist es das nicht oft so? Machen wir uns nichts vor. Das ist häufig das Leben. Und auch 2019 wird dein Leben nicht auf Rosen gebettet sein. Es werden Dinge kommen, die werden dir überhaupt nicht schmecken. So ist das Leben. Und wenn ich von vorne was anderes sage, dann ist es falsch. Und wisst ihr was? Besonders für uns Christen. Uns Christen wird das vorausgesagt, dass wir in einem Kampf drin stehen. Vor ein paar Monaten war in Berlin die Demo für das Leben. Ich weiß nicht, war jemand von euch Marsch für das Leben? War da jemand dabei gewesen von euch in Berlin? Ja. In Stuttgart gab es auch schon mal so etwas Ähnliches. Hey, da laufen die tausend oder wie viele Leute durch, die einfach nur für das Leben sprechen, für das Leben demonstrieren. Eigentlich was total Positives. Die Leute müssen am Rand stehen und müssten applaudieren. Und wisst ihr, was die Leute zum Teil zu diesen überwiegend Christen gerufen haben? Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Überlegt euch das mal. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Geist Herodes. Das ist übel. Und das geht vielen Christen so, dass sie Schmähungen erleben müssen, zum Beispiel Verfolgung. Ich habe gestern eine Statistik gelesen, von der britischen Regierung in Auftrag gegeben, dass über 200 Millionen Christen im vergangenen Jahr unter Verfolgung litten. Über 200 Millionen. Ich habe letzte Woche einen Rundbrief bekommen von einem Pastor in Indien. Er berichtete vom letzten Jahr Folgendes: Es gab viele Situationen, wo wir in der Versuchung standen, aufzugeben. Als ich beim Predigen angegriffen und schwer geschlagen wurde, als ich keine Wohnung für unsere Familie bekam, weil wir Christen sind, als wir aus dem Dorf herausgeworfen wurden, weil wir Jesus nachfolgen. Wir werden grundlos gehasst und wurden oft schon mit dem Tod bedroht. Aber dazu musst du nicht unbedingt in Indien sein, das kannst du auch hier erleben. Vielleicht hast du das auch erlebt im vergangenen Jahr, nur weil du ein Frommer bist. Vielleicht studierst du an der Uni. Ich habe von Studenten gehört, die wurden von ihren Dozenten ausgelacht, weil sie irgendein Statement gemacht haben im Blick auf Gott. Oder an deiner Arbeitsstelle. Oder vielleicht sogar durch Mitchristen. Hey, und das ist das Übelste überhaupt. Wenn ein Mitchrist dir, was weiß ich, einen Bibelvers an den Kopf schmeißt oder will dir damit zeigen, dass du voll übel drauf bist. Oder vielleicht sogar ein Werkzeug vom Teufel bist. Gibt's alles. Oder vielleicht in deiner eigenen Persönlichkeit. Das kann eine körperliche Krankheit sein, die dich sowas von runterzieht und du kannst es einfach nicht einordnen. Oder eine Depression. In der Depression, da glaubt man sehr schnell einfach auch diese Lügen, die der Teufel uns einimpft. Und es zieht uns runter und immer tiefer. Und vielleicht hat dich das bewegt im letzten Jahr. Im 1. Petrus 5, Vers 8 steht dieser bekannte Vers: Seid nüchtern und wacht. euer Widersacher. Und lest es mal, euer Widersacher. Ja, es gibt einen Widersacher. Und jeder Christ hat diesen Widersacher. Und das ist der, von dem wir eben gelesen haben, der Maria und Josef dazu gebracht hat zu fliehen. Das war nicht letztendlich Herodes gewesen, sondern es war der Widersacher. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist sein Ziel. Und das war sein Ziel 2018 mit dir und das wird sein Ziel sein 2019. Und dann heißt es zum Beispiel, das ist im Blick auf eine spezielle Situation, aber auch im Blick auf dich, Offenbarung, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden, was du möglicherweise leiden wirst. Nein, da stehst, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft. Also vom Teufel aus ist so eine Prüfung immer Versuchung. Er will uns runter, kaputt machen, er will uns fertig machen. Aber an der Seite Jesu ist es eine Prüfung, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage, seid getreut bis in den Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Das ist der erste Teil. Das Böse war, ist und bleibt. Und mir ist das wichtig an der Stelle, einfach auch mal zu sagen, hey, das ist so. Da müssen wir nicht lange dran rumreden, das ist so. Aber es gibt auch einen zweiten Teil. Und der ist entscheidend. Gott war, ist und bleibt in Kontrolle. Und darum haben wir, und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Geschichte, und darum hast du so viele Geschichten in der Bibel, und deswegen ist es so wichtig, das zu lesen, dass du immer mal in die Geschichte eintauchst, machst dich mal teil. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um Bibel zu verstehen. Tauch mal ein in die Rolle dieser Menschen. Lies es nicht immer so von oben runter, sondern tauch ein in die Rolle von Maria und Josef, und dann bist du da drin und denkst, boah, wie krass, wie krass, wie krass, ja. Aber jetzt lesen wir diese Geschichte von oben und sehen, wow, Gott hat ja die Kontrolle in dem Ganzen drin. 3-mal im Text. Und Maria und Josef haben das nicht gecheckt. Ja? Vieles nicht gecheckt. Warum das, warum dieses? 3-mal im Text lesen wir, damit erfüllt wird, damit erfüllt wird, damit erfüllt wird. Gott hat voll die Kontrolle in dem Ganzen drin. Der Teufel versucht, ihnen zu schaden. Der Teufel versucht, sie platt zu machen, kaputt zu machen. Aber sie halten an Gott fest. Und so hat Gott die Möglichkeit, ihnen immer wieder zu zeigen, was der nächste Schritt ist. Und sie gehen diesen Weg. Können das nicht verstehen, was da passiert. Glaubt ihr, das wär Holiday gewesen in Ägypten? Taucherurlaub, 5-Sterne-Hotel, ja? Nein, das war übel. Es war heavy. Und mit Sicherheit haben sie sich auch oft gefragt, warum Gott? Aber Gott hatte seinen Plan. Gott hatte Maria und Josef ausgewählt. Heute sprechen wir noch von den beiden. Heute ehren wir sie noch und stehen unter jeder Krippe. Als sie gehorsam waren, sie sind diesen Weg gegangen. Ihr Leben war nicht auf Rosen gebettet. Von Josef lesen wir nichts mehr. Ich will jetzt da nicht zu sehr spekulieren. Hat Josef durchgehalten? Ich weiß es nicht. Oder hat Josef an irgendeiner Stelle am Weg schlapp gemacht und hat sich gesagt, also Leute, wo ist jetzt hier dieser Immanuel, Gott mit uns? Wir hören nichts mehr von ihm, wir hören nur noch Maria und so weiter. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle, diese Geschichte, die soll uns lehren. In Epheser 2, Vers 10 steht, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mir ist es wichtig, heute Abend dir klarzumachen, die Umstände, die sagen nicht, ob Gott die Kontrolle hat oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nimm das mit. Deine Umstände, dein vielleicht mieses Jahr, was du gehabt hast, sagt nicht unbedingt was aus darüber, ob Gott die Kontrolle hat oder nicht. Wenn du an Gott festgehalten hast, dann hatte Gott auch Kontrolle in diesem miesen Jahr. Dann ist das Teil seiner Agenda. Dann sagt er dir, ich habe die Kontrolle, halt durch, halt an mir fest. Dann ruft er dir seinen Namen entgegen, Yahweh. Ihr könnt euch noch an das Lied erinnern, was wir gesungen haben, Yahweh. Wisst ihr, was Yahweh heißt? Gott, der war, der ist und der sein wird. Dann ruft er dir das zu, dann ruft er dir das entgegen, dann halt an ihm fest. Lass dich nicht runterziehen durch die Umstände, wie katastrophal sie vielleicht auch immer waren. In meiner Gebetszeit habe ich in meiner Notizen-App, die gehe ich dann immer so durch, habe ich einen Vers stehen, den ich in der Regel jeden Tag einmal bete. Das ist eine Frage. Da steht in 2. Chronik 20, Vers 6, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist, und bist du nicht Herrscher über alle Königreiche der Nationen, ist in deiner Hand nicht Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Ihr merkt, da sind Fragen drin. Und für mich ist das wichtig, dass ich diese Frage stelle, weil ich bin mir nicht immer sicher. Ja? Es gibt Situationen, das zieht mich runter und ich habe den Eindruck, wo ist Gott? Und dann frage ich ihn, Gott, bist du es nicht? Steht das nicht da? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Ja, ich bin's. Das ist die Antwort. Und diese Frage ist wichtig, dass du die immer wieder Gott entgegenbringst, dass Gott die Kontrolle hat. Weil die Umstände oft was völlig anderes sagen. Die Umstände zeigen uns, weil der Böse da ist, weil der Böse auch 2019 da sein will, weil die Umstände halt eben nicht immer rosig sind. Aber ich weiß, Gott, du bist im Himmel und du bist Herrscher über alle Königreiche der Nationen, über all die Leute, die dich runterziehen, vielleicht in der Firma, vielleicht an der Uni, vielleicht in deiner Familie, egal wo. Und in deiner Hand ist Kraft und Macht über alles, auch über meine eigene Persönlichkeit, die mir immer wieder sagt, was ich für ein mieser Typ bin. In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Und das ist so stark. Und dann habe ich noch einen zweiten Vers, den ich mir dann immer noch ins Gebet rufe. Da heißt es, Gott hat die Gewalten und Mächte, Kolosser 2,15, Gott hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christus hat er den Triumph über sie gehalten. Alle Gewalten und Mächte. Keine Gewalt, keine Macht der Welt, keine unsichtbare Macht, kein Teufel. Ja, er ist da, aber er hat nicht Macht über mich, weil er, Gott, die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet hat in Jesus. Und daran darfst du festhalten. Achtung, es gibt natürlich auch einen falsch verschuldeten Weg. Ich kann das jetzt nicht einfach quer über die ganzen Menschen drüber schreiben, kann sagen, so alles wunderbar und Gott hat die Kontrolle, du brauchst gar nichts zu machen. Es gibt auch einen falschen Weg, wenn ich nämlich Gott die Kontrolle nicht abgebe. Dann habe ich die Kontrolle. Versteht ihr? Dann kann Gott nicht die Kontrolle haben. Gott hat uns als freie Menschen erschaffen. Und das ist entscheidend. Und dann kann ich nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben und auch nicht den Teufel die Schuld in die Schuhe schieben. Weil ich es ja selbst gemacht habe. Aber du kannst es so machen. Wir dürfen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und da fällt mir so ein wunderbarer Spruch an, so eine Spruchkarte, die finde ich total toll, die lautet, kannst du schon so machen, dann ist es halt Kacke. Ich finde die Karte so gut. Ja, natürlich, wir können alle machen, wie wir wollen. Aber Gott sagt, hey, und deswegen, wenn du diesen Vers hier siehst, den du hier oben an der Leinwand siehst, Kolosser 2, Vers 15, und du schaust mal einen Vers zurück, nämlich Kolosser 2, Vers 14, da steht, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, Jesus, der gegen uns war, und ihn auch aus deinem Leben fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das ist die Voraussetzung. Und jeder Mensch, der sagt, Jesus, du hast meine Schuld bezahlt, ich bringe dir meine Schuld, ich liefere dir mein Leben aus, nimm die Kontrolle von meinem Leben, ich bekenne dir das, ich möchte an dich glauben. Und er ist für mich ans Kreuz gegangen und dann gilt, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christus hat er den Triumph über sie gehalten und das darfst du jeden Tag neu sagen. Also, du stehst am Ende von 2018 und schaust vorwärts, gib nicht auf. Die Summe von 2018 lautet nicht, verlass dich nur auf dich selbst. Das machen ja andere auch, die haben mehr Erfolg damit, oder? So meinen wir es ja manchmal. Gott hat bei Maria und Josef nie die Kontrolle verloren. Selbst als sie völlig außen vor waren und abgeschrieben waren, er hat immer die Kontrolle behalten. Und sie waren voll im Willen Gottes, trotz dieser negativen Vorzeichen. Und Gott schrieb Geschichte mit ihnen. Und weißt du, Gott schreibt Geschichte mit dir. Das ist so stark. 2019, er will seine Geschichte mit dir schreiben. Und das Einzige, was wir tun können, um diese Geschichte auszubremsen, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du es vielleicht gemacht hast, gib ihm wieder die Kontrolle ab. Wenn du es vielleicht noch nie gemacht hast und du hast immer die Kontrolle selbst behalten, Gib ihm die Kontrolle über dein Leben. Er macht's gut. Römer 12, Vers 2 sagt, sein Wille für dein Leben ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Es gibt doch nichts Besseres, oder? Das ist so stark. Ich habe euch vorhin das Beispiel von diesem Inder vorgelesen und all diese negativen Sachen beschrieben, die er im vergangenen Jahr erlebt hat. Und dann schreibt er weiter. Jetzt kommt das Aber. Erster Teil, das Böse war, ist und bleibt. Zweiter Teil, Gott hatte die Kontrolle und hat sie und wird sie auch weiterhin haben. Er schrieb weiter in diesem Brief, doch der Herr hat uns geholfen, durchzuhalten. Er war treu, er ermutigte uns immer wieder durch sein Wort, durch das Hören auf unsere Gebete. Viele Menschen wurden gesund, erlebten Wunder, besessene Menschen wurden frei. In Mangel, Einsamkeit, Krankheit oder Frustration bahnte er immer einen Weg. Darum, jetzt zitiert er Josua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dir und Maria und Josef? Maria und Josef hatten tatsächlich diese Engelsbegegnung, diese Erscheinung gehabt, dass uns hier die Spucke wegbleibt. Aber wir haben viel mehr. Wir haben viel mehr. Zum einen, wir haben das ganze Bild. Ja, wir schauen das von oben, wir wissen es besser. Wir wissen es, Gott gibt uns diese Geschichten hier und er sagt uns, hey, übergib mir die Kontrolle. Schau mal die Geschichte von Maria und Josef an. Schau mal, wie ich sie durchgetragen habe. Wir haben das, was Jesus getan hat. Wir haben das in den Briefen, die Erklärungen. Und es wird uns beschrieben in allen Einzelheiten. Zweitens haben wir seinen Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, kommt Gott in dich hinein. Du hast Gottes Geist in dir, diese Immanuel. Sie hatten ja immer Maria und Josef hatten ja die ganze Zeit ihren Immanuel bei sich gehabt, diesen Jesus. Ja? Aber wir haben ihn in uns drin. Er war sich ja noch am Entwickeln, als Gott wurde Mensch in Jesus. Er wuchs ja heran. Er hat dieses Erlösungswerk ja noch nicht vollbracht gehabt. Das musste er erst noch vollbringen. Das ist alles passiert. Wir haben die komplette Packung. Und weißt du was? Jeder Engel bei Gott würde sofort mit dir tauschen. Das heißt im 1. Petrus 1, Vers 12, das, was wir hier erleben, was wir haben, ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr hineinzuschauen oder das zu haben, was wir haben. Die würden sich die Finger schlecken, wenn die hier sitzen können und sagen können, boah, hey, Gott ist da und ich darf ihn erleben. Ich darf mich neu füllen lassen mit seinem Heiligen Geist. Und diese Kombination ist Dynamit. Und ich möchte dich ermutigen, ihn ins neue Jahr 2019 zu begleiten. Und wenn er zu dir redet, wie er zu Josef geredet hat, ja, dieser Engel, und sagt, Josef, pack deine 7 Sachen und geh nach Ägypten. Das war für ihn nicht unbedingt so verheißungsvoll. Es kann sein, Gott wird dir im kommenden Jahr sagen, vielleicht hat er dir auch schon was gesagt und wird sagen, du, tu dieses oder jenes. Und es ist vielleicht ein folgenschwerer Schritt, eine folgenschwere Entscheidung. Dann folg einfach, dann mach das. Und Gott wird sich in dir verherrlichen. Dafür möchte ich jetzt noch beten, lass uns aufstehen. Herr, und ich möchte dir danken, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir für die Bibel, für dein Wort, was einmal mehr heute uns diese Geschichte zeigt. Und du lässt uns teilhaben, du nimmst uns einfach mit in deine Perspektive, um uns einfach so an die Hand zu nehmen. Ich stelle mir das so vor, da ist dieser Vater, der nimmt sein Kind an die Hand oder umarmt es und schaut sich zusammen diesen Film an von Maria und Josef und sagt, schau, wie ich mit denen gegangen bin. Schau, wie ich die Kontrolle behalten habe. Und genau das Gleiche tue ich mit dir. Vertrau mir. Und ich sehe ihn, den Vater, der seinen Arm um dich legt und der sagt, du, ich kann das nachvollziehen. Du kannst diese Dinge jetzt nicht verstehen, aber du wirst sie mal verstehen. Gib mir wieder die Kontrolle.
Du darfst gerne so weitermachen. Aber mein Wunsch für dich ist, dass du in den Werken wandelst, die ich für dich vorbereitet habe. Und diese Werke sind gut, wohlgefällig und vollkommen. Ja, du wirst im 2019 Dinge erleben, wo du keine Lust drauf hast, wo du Widerstand spürst, die schwer sind, wo du vielleicht auch Tränen vergießen wirst. Genauso wie im 2018. Aber wenn du mir vertraust, wenn du mir täglich wieder neu die Kontrolle abgibst, ich verspreche dir, ich werde dich durchführen. Ich bringe dich zum Ziel. Und du wirst eines Tages, auch wenn du es jetzt nicht verstehst, du wirst es eines Tages verstehen. Ich möchte dich ermutigen, jetzt einfach, während mir noch so ein paar Takte Musik im Hintergrund laufen, dass du einfach jetzt nochmal alles sortierst. Ich glaube, der Heilige Geist hat jetzt auch in dein Leben reingesprochen und dass du Dinge Revue passieren lässt aus 2018 und vielleicht nochmal neu sortierst. Ihm vielleicht auch bekennst, wo du das Ruder selbst in die Hand genommen hast, wo du verbittert warst, wo du Gott angeklagt hast in irgendwelchen Punkten, Dinge, die du bis heute nicht verstehst. Leg sie ihm neu hin und hab ein neues Ja zu ihm, zu seiner Liebe zu dir. Er sagt dir, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde gegeben hat. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Werde ich euch nicht dadurch alles schenken? Leg ihm das hin. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, dass du Blick, im Vorausblick, Vorausschau für 2019, dass du sagst, wie dieser Inder hier in der Geschichte, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es gibt nichts Besseres. Sag Ja zu seinen Wegen. Gib ihm neu deine Kontrolle. Gib ihm das Steuerrad in die Hand. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ermutige ich dich, es gibt nichts Schöneres, nichts Besseres. Du kannst jetzt zu Jesus kommen. Du kannst jetzt zu ihm kommen. Er ist diesen Weg gegangen, Immanuel, Gott mit uns. Er ist ans Kreuz gegangen. Wir haben es eben gelesen hier in diesem Vers. Er ist ans Kreuz gegangen, um diesen Schuldschein zu löschen, fortzuschaffen, das, was dich plagt. Und er sagt zu dir jetzt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Komm zu ihm, komm jetzt zu ihm. Glaub an ihn, vertraue ihm, leg ihm dein Leben hin. Bekenne ihm deine Schuld, bekenne ihm deinen Egoismus. Alles, was dich bisher getrennt hat von ihm. Und lade ihn ein in dein Leben. Und dann bete so. Jesus, komm in mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich gebe dir die Kontrolle ab und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, mich neu zu machen. Und ich möchte von nun an nachfolgen. Ich möchte dieses alte Jahr, dieses alte Leben hinter mir lassen. Und ich möchte in ein neues Leben eintauchen, ein neues Leben, in ein neues Jahr. Und ich möchte dir dienen von ganzem Herzen. Jesu Namen. Lass uns jetzt nochmal eine kurze Zeit haben, wo wir unseren Jesus anbeten, wo du ihm einfach auch nochmal antworten kannst. Wir haben noch Daniela.
Ich habe vorhin im Lobpreis Eindruck gehabt von zwei wunderschönen Balkonpflanzen. Ich habe nicht so einen grünen Daumen. Und manchmal merkt man im Leben, dass Dinge halt nicht irgendwie vorwärts gehen. Und es dran ist, selber einen Schritt zu tun, auf Gott zu. Und die eine Balkonpflanze ist einfach vertrocknet. Und die andere Pflanze Da sind die Blätter gelb geworden und eins nach dem anderen abgefallen und die Blüte ist irgendwie welk geworden und man wusste nicht so richtig, was es ist. Und die erste Pflanze ist eindeutig, sie ist vertrocknet. Und so ist es oft. Also ich habe einen Balkon und im Frühjahr bin ich ganz motiviert und kaufe Balkonpflanzen und stelle die raus. Und dann vergesse ich sie aber zu gießen und irgendwann vertrocknet sie halt. So schön sie sind, so schön, so gut wie die Erde ist, ich kümmere mich nicht um sie. Und das ist für Leute von euch, die ein Leben leben, dass sie ausdörrt, geistlich ausdörrt. Die sind eingepflanzt in guten Boden, da ist schon auch was gewachsen. Aber sie haben sich für Lebensumstände entschieden, die ihnen nicht gut tun und die sie nach und nach austrocknen. Und die andere Pflanze, wir haben im Büro in der Marienstraße gerade so eine Pflanze stehen, die wird immer gelber. Und man weiß irgendwie nicht, was los ist. Wir haben sie schon an einen anderen Ort hingestellt, wir haben sie gegossen, wir haben schon total viel probiert, aber jetzt war ich am Donnerstag im Büro und irgendwie sieht sie ziemlich kaputt aus. Wir wissen nicht, was los ist. Und so habe ich den Eindruck, gibt es Leute unter euch, die sagen, okay, ist doch alles gut, ich bin in der Chapel oder ich bin im Hauskreis, ich bin in der Gemeinde, aber irgendwas hält mich davon ab und irgendwas ist nicht richtig und da habe ich den Eindruck, die haben mit Bitterkeit zu kämpfen. Sowas, was so unterschwellig ist, was nicht so gleich präsent und sichtbar ist. Und die Leute möchte ich ermutigen, das einfach vor Gott zu bringen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, zu sagen, ich glaube an Gott, aber ich lebe gerade mein Leben mit Umständen, die sind nicht gottgefällig, die sind nicht heilig. Die tun wir nicht gut. Kommt zu Gott. Er will euch erfrischen. Und für die, die mit Bitterkeit zu kämpfen haben, legt es bei Gott ab. Bringt es ans Tageslicht, damit er euch reinigen kann und eure Schuld vergeben kann, dass ihr wieder in voller Blüte wachsen könnt und Frucht bringen könnt.